Hey Genie, ich muss gerade noch einen wichtigen Tweet fertig machen. Aber wir haben eine Hörermail bekommen. Sven springt heute mal für mich ein.
Hey Genie, ich bin ein großer Fan des Podcasts und finde das Thema Prothetik sehr spannend. Wie könnte sich das in Zukunft entwickeln? Mach mir doch bitte einmal ein Gedankenexperiment dazu.
Stell dir vor, du stehst in der großen, hellen Therapiehalle der Orthopädieklinik. Es ist das Jahr 2065 und du wurdest gerade zum Oberarzt mit Schwerpunkt Sportmedizin befördert. Das Training ist das Beste an deinem Job. Heute arbeitest du mit 6 deiner Patienten. Sie bewegen sich frei durch die große Halle. Nicht langsam, nicht vorsichtig, sondern sicher, flüssig, selbstverständlich. Du lächelst, als Leo an dir vorbeigeht auf dem Weg zur Laufbahn. 29 Jahre alt, Leichtathlet. Früher lief er die 100 Meter in 9,5 Sekunden. Eine Karriere kurz vor der internationalen Spitze. Dann der Unfall. Die Diagnose, die früher alles beendet hätte. Heute läuft er wieder. Nicht tastend, nicht vorsichtig, sondern kraftvoll, präzise, fast elegant. Du wirfst einen Blick auf die Anzeige an der Wand. Neurofeedback stabil, Signalübertragung latenzfrei. Die Schnittstelle arbeitet synchron mit Leos Nervensystem. Früher hätte man das eine Prothese genannt. Heute ist es ein voll integriertes Körpersystem. Sensoren lesen kontinuierlich seine neuronalen Signale und übersetzen sie in Bewegungsimpulse. Eine lernende KI gleicht in Echtzeit Abweichungen aus. Sie passt Muskelspannung, Timing und Koordination an. Bewegung fühlt sich nicht mehr unterstützt an, sondern wie die eigene. Du erinnerst dich an die Anfänge, die ersten Implantate, die direkten Schnittstellen zum Nervensystem, große Versprechen, viele Zweifel, hohes Risiko. Einige Tech-Unternehmer wollten das Gehirn erweitern, es mit Maschinen verbinden. Neuralink nannten sie es damals. Es klang nach Zukunft. Heute ist es Teil der medizinischen Grundversorgung. Verändert hat sich nicht nur die Technologie, sondern auch das Verständnis unseres Körpers. Verlorene Funktionen sind reparierbar geworden. Menschen, die nach einem Schlaganfall nicht mehr greifen konnten, greifen wieder. Menschen mit Amputationen spüren wieder Druck, Temperatur, Widerstand. Du warst von Anfang an Teil dieser Entwicklung. Du hast gesehen, wie Menschen zum ersten Mal widerstanden. Wie sie ihren ersten Schritt zurück ins Leben machten. Das Recht auf einen gesunden Körper. Auf Teilhabe. Du konntest es ihnen geben. Plötzlich hörst du Schritte hinter dir. Leo. Er kommt schneller auf dich zu, als du es erwartet hast. Aufgeregt, fast ungläubig.
Herr Weber, Sie werden es nicht glauben.
Er hält kurz inne, atmet, schaut dich an.
Ich habe gerade meinen Rekord geknackt. 9,2 Sekunden. Ich bin wieder der Alte.
Du nickst, du freust dich mit ihm. Aber während du ihn ansiehst, denkst du. Oder vielleicht nicht. Du blickst noch einmal auf die Anzeige. Die Werte sind perfekt. Zu perfekt. Optimierungsgrad 112%. Die Bewegung ist effizienter als früher. Die Reaktion schneller. Die Abstimmung präziser. Das System gleicht nicht mehr nur aus. Es verbessert. Du lässt deinen Blick durch den Raum wandern. Deine Patienten gehen, laufen, springen. Natürlich. Kontrolliert. Optimiert. Und irgendwo zwischen ihnen trainieren Menschen, die nie Patienten waren. Kein Unfall, keine Amputation, nur der Wunsch, besser zu werden. Für sie ist das hier keine Reha, sondern ein Optimierungsprogramm. Dir wird klar, ihr habt gelernt, Menschen ihren Körper zurückzugeben und dabei vielleicht begonnen, ihn zu übertreffen. Du atmest leise aus. Vielleicht wird es Zeit, nicht nur darüber zu sprechen, was möglich ist, sondern auch darüber, wann Heilung endet und Verbesserung beginnt.
Ja, heute hatten wir mal eine Premiere. Das Prompten von Genie, das habe heute, wie ihr gehört habt, nicht ich übernommen, sondern das hat freundlicherweise der Sven übernommen, unser Hörer. Und ich muss sagen, da könnte ich mich glatt dran gewöhnen. Also vielen Dank, Sven, für die Idee und für deine Sprachnachricht. Hat mich und Roman, glaube ich, auch richtig gefreut. Und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir solche Einrichtungen bekommen. Wir hören auch nochmal rein, was du dir überlegt hast, Sven.
Was mich an modernen Prothesen so absolut fasziniert ist,
dass sie Menschen nicht über ihren Alltag zurückgeben. Durch Biohacking sprengen sie sogar oft unsere biologischen Grenzen. Bestes Beispiel: der Drummer Jason Barnes. Der spielt mit seiner Prothese in einem Tempo, das ein normaler Arm mechanisch gar nicht mitmachen würde. Und deshalb zieht mich das Thema auch technisch so an. In der Prothetik verschmilzt einfach alles, was ich spannend finde. Mikroelektronik, smarte Software, KI und Mechanik. Das ist für mich Technik am absoluten Limit.
Ja, also wir finden das auch super gut und auch von meiner Seite erstmal vielen Dank, Sven, für deine Sprachnachrichten und auch die Idee, hier mal über die Zukunft der Prothetik zu sprechen. Hatte ich tatsächlich jetzt selber gar nicht so auf dem Schirm, ist auch nicht unser Fachgebiet, hält uns bekanntlich ja nicht auf, darüber zu sprechen, wie ihr aus den vergangenen Folgen schon sicherlich mitbekommen habt. Und wir werden natürlich das auch mit unseren Themen KI und vor allem das, was Sven eigentlich jetzt schon angesprochen hat, nämlich diese ganze technische Integration auch, darüber werden wir sicherlich gut sprechen können. Und ich freue mich einfach heute auf eine Folge Zukunft der Prothetik.
Ja, und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu Audetime, Visionen, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, Prothesenminimalist mit nur einem falschen Zahn und mit mir im Studio wie immer der 6-Millionen-Dollar-Mann, der aktuell höchstens ein prothetisches Haupthaar benötigen könnte, Roman.
Ja, so ein Toupet, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Weiß auch nicht, ob das jeweils in Frage kommt, aber wer weiß, vielleicht ändert sich dazu meine Meinung nach der Folge. Aber meine Frau hat sich auch noch nie beschwert. Die hat mich mit meinem Haupt, so wie ich ausschaue, schon kennengelernt vor über 20 Jahren. Also von daher glaube ich, für mich nicht mehr das Thema. Aber doch, ich freue mich schon wirklich auf das ganze Thema. Es ist super komplex. Das habe ich jetzt selber im Vorfeld auch. In den letzten Wochen, man beschäftigt sich ja immer so im Vorfeld, beschäftigen uns immer mit so Themenfeldern. Und dann sieht man erstmal, bei manchen ist ein richtiges Rabbit Hole dahinter. Und hier ist es vor allem, ja, dass es ja auch eine sehr hohe Motivation hinter dem Themenfeld geht. Wir befinden uns hier irgendwie schon im Gesundheitsthemenfeld, aber sehr technologisch. Und dort hat man technologisch einfach über die letzten Jahre auch eine Reise hinter sich gemacht. Und deswegen ist es umso spannender zu gucken, wo geht die Reise jetzt in Zukunft hin.
Ja, also ich finde das Thema auch super spannend, auch wenn das natürlich komplett außerhalb von meinem normalen Fachbereich liegt. Aber andererseits, wenn man, was auch Sven gesagt hat, ne, also es kommen so viele Domänen zusammen und dann sind wir doch wieder sehr stark auch in der Mechatronik drin und letztendlich doch wieder in dem Bereich, in dem wir uns dann doch ganz gerne aufhalten. Wie sieht das denn aus im Bereich Prothetik? Hast du einen Überblick, wie da so der Bedarf ist und wie sich das so auch entwickelt hat? Ich meine, Prothesen gibt es ja jetzt schon, glaube ich, seitdem es Menschen gibt letztendlich, ne?
Ja, also soweit die Vergangenheit nicht geguckt. Ich glaube, das Älteste, was ich in der Recherche gefunden habe, war tatsächlich aus dem alten Ägypten, weil man das dann praktisch bei Mumien gefunden hat, dass da so Holzfingerkuppen,
Holzzähne auch.
Genau, auf, ne? Müssen ja einbalsamiert sein, sonst werden die wahrscheinlich gar nicht mehr erhalten dann in der Form. Aber da hat man schon Dinge gefunden, die schon da sind und so zieht sich das aber auch so durch. Und der Bedarf, das hat mich am meisten dann eigentlich überrascht, der Bedarf ist extrem hoch. Also man kennt jetzt so in der Regel nicht so viele Leute, zumindest mit einer Prothese, wir müssen übersprechen, was Prothesen alles sind. Aber der Bedarf ist doch relativ hoch. Also es gibt über 2,5 Milliarden Menschen, die Hilfsmittel benötigen. Okay. Und Hilfsmittel sind jetzt natürlich
2,5 Milliarden?
Milliarden Menschen, genau. Also war ich total erstaunt. Also ist jetzt nicht alles hier die Beinprothese, die typisch ist. Also bei den Prothesen ist die Beinprothese oder Unterschenkelprothese, würde ich jetzt sagen, die mit Abstand am meisten vorkommt. Aber dazu gehören dann eben auch Orthesen, also praktisch kein Ersatz eines Gliedes oder dergleichen, sondern praktisch eine unterstützende Funktion. Das kenne ich jetzt tatsächlich aus dem privaten Umfeld oder aus meinem eigenen Umfeld, bei meinem Sohn eben auch. Und dann gibt es auch noch Implantate oder Endoprothesen. Also das ist dann, da kennt, wenn man ältere Freunde hat oder man die eigenen Eltern, die dann das Kniegelenk, das die,
oder
die häufigste
künstliche Hüfte,
aber Kniegelenk ist tatsächlich nochmal viel öfters. Habe ich jetzt die Tage bei Instagram gesehen. Unser alter Bürgermeister, Michael Drei, hatte jetzt erst kürzlich, ich glaube letzte Woche, eine Knieprothese dann eben bekommen, hat das schön gepostet. falls er uns hört, gute Besserung auf dem Weg, aber das sah schon ganz, ganz, ganz fit aus. Also das ist doch, da gibt es einen extrem hohen Bedarf und eine Zahl, die mich richtig geschockt hatte, war eine Zahl von der WHO, dass tatsächlich bei den Prothesen, jetzt reden wir nur über das Thema Prothese, also wirklich ein Gliedmaß oder etwas, was ein Körperteil ersetzt, was nicht mehr da ist, dass wir nur 1 von 10 Bedarfen decken momentan als Menschheit. Also praktisch nur eine Versorgungsrate von 10% haben. Deswegen ist das weltweit unglaublich unterschiedlich und es gibt unglaubliche Treiber, die dann gerade in den Regionen, wo der Bedarf ist, das aber auch verhindern, weil vieles ist in Kriegsregionen, vieles passiert durch Minen, durch Kriegsaktivitäten. Also das ist ein ganz großes Thema, aber es gibt auch ganz viel so Krankheitsthemen, Diabetes, die das zunimmt, natürlich auch aufgrund der Anzahl der wachsenden Menschheit, aber es ist ein riesen Thema und nicht alles ist unbedingt dann Hightech, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Also auch unter denen, die dann bedient werden, sind es eher nicht die Hightech-Prothesen, die wir jetzt im Kopf haben, über die wir sicherlich auch gleich reden werden, was möglich ist. Aber momentan sind wir da, das Thema im Gesundheitswesen, das war mir nicht so bewusst, ist das tatsächlich ein Riesenthema, was kaum bedient wird, was den Bedarf eigentlich angeht.
Okay, also es ist tatsächlich nur eine Versorgungsfrage, gar nicht so sehr eine Technikfrage, denn selbst die Prothesen, die heutzutage schon einfach existieren, Stand der Technik, sind einfach nicht, zumindest weltweit, nicht in so einem in so einer Menge verfügbar, dass jeder, der sie eigentlich bräuchte, sie bekommen kann.
Ja, und wir haben natürlich auch eine modernere Medizin, die dazu führt, dass Leute Dinge überleben, vielleicht in der Vergangenheit nicht überlebt haben, und dementsprechend braucht man dann eine Unterstützung. Das ist, wie gesagt, bei Hilfsmitteln jetzt Prothesen, Orthesen, natürlich auch sehr stark Schlaganfallpatienten, die man wieder hat, die wieder das Laufen lernen müssen. Und eben dadurch, dass die Leute älter werden, dann der Verschleiß von solchen Gelenken, Kniegelenk, Hüftgelenk. Meine Mutter hat auch ein Hüftgelenk, ein künstliches Hüftgelenk vor ein paar Jahren eingesetzt bekommen. Also das ist dann ja doch schon sehr hoch der Bedarf.
Okay, ja, aber das zeigt ja, ne, dass wir durch Innovation, durch Technologie tatsächlich die Lebensqualität deutlich erhöhen können, dass wir auch, sag ich mal, Menschen, wie du sagst, Menschen überleben Dinge, die sie früher nicht überlebt hätten, und gleichzeitig können wir dann mit Technik aushelfen, unterstützen, sodass sie dann wieder ein hoffentlich lebenswertes Leben führen können.
Ja, definitiv. Also das ist sicherlich das Ziel, und ich glaube, der Bedarf und ist wahnsinnig hoch. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber sprechen. Aber vielleicht sprechen wir so über den technologischen Stand, weil ich fand das ganz spannend. Ich habe Mechatronik studiert. Also bei uns im Studium war immer so Prothetik auch immer ein Thema. Warum? Ja. Weil man gerade an so Unterschenkelprothesen eigentlich sehr schön diesen Wandel gesehen hat von passiv zu aktivem System. Also was schon vor 20 Jahren, in meinem Studium war das immer so ein super Beispiel. Man hat typischerweise, kennt man natürlich diese klassischen passiven mechanischen Strukturen, die man einsetzt, aber dass man immer das als mechatronisches System dann schon damals gedacht hat, mit Sensoren, mit aktiven Unterstützungssystemen, die Dinge ausregeln, dass man auch geschmeidiger läuft zum Beispiel, und eben den Unterschied eben nicht merkt, wie es auch im Gedankenexperiment war. Das sind dann typische mechatronische Regelkreise, die notwendig sind, die reinkommen. Und ja, heute kann man sicherlich, können wir heute sicherlich darüber sprechen, dass wir viel, viel mehr Daten auswerten können und das Thema KI auch mit reinkommt. Und wir dann, ja, ich würde mal sagen, so diesen Wandel mechanisch, mechatronisch, und wir nennen es immer intelligente technische Systeme, datengetriebene Systeme, das lässt sich an Prothesen sehr schön eigentlich wiedergeben.
Ja, ich habe auch überlegt, also Prothesen spielen natürlich auch in Filmen häufig eine Rolle. Ich denke jetzt gerade an Star Wars Episode 5. Luke Skywalker verliert seine Hand, Darth Vader schlägt sie ihm ab und Flux kriegt ja eine neue, die dann auch fühlen kann, so wie man sieht. Ne? Er kriegt quasi diese Piekser rein. Sind wir denn da, Stand der Technik schon, oder ist das tatsächlich noch Zukunftsmusik?
Das ist schon noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wenn man sich die Entwicklung anschaut der letzten Jahre und jetzt auch nach vorne, das werden wir jetzt gleich mal machen, dann ist das kein Science-Fiction, muss man ganz klar sagen, an vielen Stellen. Also jetzt, wie es filmisch dargestellt wird, ist sicherlich dann nochmal ein Thema für sich. Aber Star Wars ist tatsächlich ein gutes Thema, weil ja praktisch gefühlt ständig irgendwelche Arme und Beine irgendwo abhanden kommen. Aber die Grundlage jetzt gerade von mechatronischen Prothesen, die ist ja wirklich ganz klassisch. Ich baue zusätzliche Sensoren ein. Dort ist der Fortschritt natürlich notwendig, dass die Sensoren kleiner werden, dass sie exakter werden, genauer werden. Ich baue Mikroprozessoren ein, die Informationsverarbeitung, die Auswertung übernehmen, die werden natürlich, an wem geht das jetzt gerade vorbei, der unseren Podcast hört, das ist natürlich immer leistungsfähiger. Wir reden ja gerade ständig über Chipentwicklung, über KI. Also das ist ein Riesenschritt nach vorne. Und dann kommen das Thema Aktoren oder auch dämpfende Systeme, die natürlich viel, viel leistungsfähiger werden. Warum auch? Weil da kommen wir eigentlich zum eigentlichen Bottleneck nach wie vor. Es ist ja die Frage, was kann ich ansteuern? Welche Energiequelle habe ich?
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Energieeffizienz spielt natürlich dann auch zunehmend eine sehr wichtige Rolle. Also wenn ich so ein hochkomplexes mechatronisches System verbaut habe in einer Prothese, dann möchte ich natürlich auch, dass das möglichst lange über den Tag funktioniert und ich nicht jetzt jede Stunde nachladen muss, damit ich dann wieder normal, also mit vernünftiger Federung beispielsweise, laufen kann. Das heißt, da kommen tatsächlich sehr viele Dinge zusammen, über die wir auch in anderen Folgen auch schon gesprochen haben. Und das ist tatsächlich eine sehr spannende Herausforderung, also eine technische Herausforderung, die, glaube ich, aber wo sehr viel dran gearbeitet wird, diese Herausforderung immer weiter zu lösen.
Ja, da habe ich keine abschließende Meinung, ob so viel wirklich dran gearbeitet wird. Ne? Das habe ich so das Gefühl, es ist ein super spannendes Feld, man kann sich technologisch da super austoben, aber es ist ja kein profitables Feld im Sinne von, da gibt es einen natürlichen Bedarf. Zumindest nicht über das, was wir bisher gesprochen haben.
Noch nicht. Noch nicht. Und ich glaube, da kommen wir auch gleich zu.
Da kommen wir dazu. Es ist ja im Gedankenexperiment schon durchgekommen, dass Leute praktisch in die Richtung, also sich verbessern wollen, obwohl sie eigentlich natürlich gesehen eigentlich gar keinen Nachteil haben. Aber da werden wir gleich drüber sprechen. Aber wir sehen jetzt aktuell wirklich Prothesen, mit denen man sehr smooth Treppen steigen kann. Mhm. Schwierigste Aufgaben eigentlich, die undenkbar gewesen sind, wo man eigentlich von außen kaum den Unterschied sehen kann. Das ist aber nichts, was man von heute auf morgen macht. Also auch diese Prothesen müssen angelernt werden. Sie werden sehr individuell angepasst, wenn man jetzt wirklich in dieses, was ist heute technisch möglich, denkt. Und da wird das Ganze natürlich dann teuer. Ne? Es ist kein so ein Standard-Massenmarkt wie jetzt, keine Ahnung, ein iPhone und jeder holt sich dann eins, sondern es sind alles individuelle Lösungen. Amputationen laufen an immer sehr etwas unterschiedlich. Es gibt natürlich auch da klare Linien, die sich wiederholen, aber es ist alles schwierig. Es ist ein zu begleitender Prozess am Ende des Tages, auch medizinisch. Also es ist doch etwas schwieriger, als man das vielleicht so annimmt. Und und dann gibt es viele Herausforderungen, die dann tatsächlich dann eher so Convenience-Themen sind. Du hast es schon gesagt, dass man nicht dreimal am Tag dann die Prothese laden muss. Mhm. Und wir werden sehen, die Prothesen werden immer mehr Daten auswerten. Sie gehen in Richtung wirklich eines Lernensystems, nicht nur adaptiv, sondern wirklich mitlernen. Dann sind das alles Themen, die ja sicherlich noch große Forschungsherausforderungen auch zukünftig sein werden.
Wie steht denn Deutschland da? Hattest du da sowas gefunden im internationalen Vergleich?
Also ich habe tatsächlich jetzt keine Zahlen gefunden, was der Bedarf in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern angeht. Es ist aber schon so, dass Deutschland eine sehr hohe Versorgungssicherheit grundsätzlich bei dem Thema Hilfsmitteln hat. Also kann ich jetzt sogar so eigene Erfahrungen, also Schilder, wir haben ja eine Menge an Hilfsmitteln zu Hause, privat durch meinen Sohn. Also da kann man, also deswegen war ich auch so geschockt mit diesen 1 von 10 jetzt bei den Prothesen oder so, das ist in Deutschland alles nicht der Fall. Ist das alles jetzt hier das, was technisch theoretisch machbar ist? Natürlich nicht. Man hat natürlich auch einen gewissen Standard, aber die Versorgungslage in Deutschland ist, glaube ich, international gesehen sehr, sehr gut. Ja. Bei aller Kritik immer an unserem Gesundheitssystem, das ist ja momentan ein großes Thema, aber es ist eigentlich, würde ich sagen, gut. Und es gibt auch viel Expertise und es gibt auch viel Technologie und auch Produkte, die aus Deutschland oder in Deutschland entwickelt werden.
Das hätte ich nämlich jetzt auch erwartet. Ich erinnere mich nämlich noch, dass zum Beispiel in den USA, das ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber bis vor nicht allzu langer Zeit haben die tatsächlich noch Hilfsmittel, jetzt keine Prothesen, sondern eher so Krücken gehabt, die wirklich komplett überholt sind. Also die, wo man schon sagen würde, nein, das ist sogar kontraproduktiv. Also diese Krücken, die man quasi so unter die Achseln klemmt. Da ist natürlich das medizinische Versorgungssystem anders aufgestellt als hier in Deutschland. Natürlich, wenn man
Geld hat,
wenn man Geld hat, ist das alles auch kein Problem. Aber so, sag ich mal, im allgemeinen Versorgungssystem, zumindest als ich damals darüber gelesen habe, schien es da doch große Unterschiede dann zu geben. Und
Ob du den Dokumentarfilm Sicko kennst von Michael Moore, wo der fängt ja irgendwie damit an, wo einer sich irgendwie 3 Finger packt, ins Krankenhaus fährt und ihm den Preis erstmal sagen pro Finger, was es kostet. Und dann er sich für einen oder so entscheidet und dann sich überlegt, welcher der vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch der beste ist, wieder anzunehmen. Das ist eine andere Welt, muss man ganz klar sagen. Aber bleiben wir bei unseren Prothesen, bei unserem Thema. Jetzt haben wir schon ein bisschen angesprochen, Mikroprozessoren, Stabilität, dynamische Abläufe, Laufen, Anpassen. Ich hatte es als Convenience, aber es geht ja erstmal darum, dass die Leute überhaupt wieder damit laufen können, nicht stürzen. Und da haben wir echt Fortschritte gemacht.
Das Ziel ist natürlich erstmal, dass man möglichst nah an das rankommt, wie das natürliche Körperteil sich dann auch anfühlen würde. Ich glaube, das ist allein schon eine extreme Herausforderung. Jetzt, wenn wir gar nicht darüber nachdenken, dass man das noch verbessert. Wobei das häufig dann, sag ich mal, for free mitkommt. Dadurch, dass man diese Systeme halt hat, die sich dann auch selbst optimieren können, erreicht man häufig dann natürlich übermenschliche Fähigkeiten. Aber erstmal, das ist natürlich eine große technische Herausforderung. Also die, wie du sagst, die Sensorik, erstmal die richtige Sensorik zu haben und dann ein System, was wirklich mitlernen kann. Dieses Mitlernen ist, glaube ich, tatsächlich der Schlüssel, um diese Sachen dann in der Benutzung deutlich zu verbessern.
Also man muss sagen, das Hauptziel ist erstmal Alltagstauglichkeit. Mhm. Und natürlich technische Systeme haben an manchen Dingen, sind unseren biologischen System vielleicht auch mal überlegen. Mhm. Gibt ja auch die großen Diskussionen mit dem Thema Weitsprung. Ja. Da hat man das sicherlich schon mal verfolgt. Aber das, da kommen wir vielleicht nochmal später dazu. Ich glaube, was nochmal spannend ist, dass das, was wirklich spannend wäre bei Prothesen, und da geht die Richtung eigentlich jetzt in den letzten Jahren ja auch hin, ist die Steuerung der Prothesen selbst. Weil jetzt ist natürlich super, wenn da so eine KI oder ein Prozess, aber steuere immer noch nicht ich. So, ne? Also ich steuere es ja dann nur indirekt. So.
Ja, und also du gibst ja bestimmte Signale ab, ne? Also
das wird ja spannend, wenn ich das wirklich dann über Muskelsignale dann machen kann. Das ist ein myoelektrischer Prozess, der dahinter läuft. Da sind wir gerade so mitten richtig drin. Da gibt es richtige Fortschritte, dass ich praktisch Muskelgruppen anspreche. Ich nenne es mal hier beim Arm und dort einen Beugemuskel oder einen Streckmuskel einsetze und dadurch halt praktisch die Greifbewegung steuern kann, also wirklich bewusst steuern kann. Das ist jetzt nicht durch die Gedanken oder so, es ist wirklich durch die, das ist natürlich auch ein Antrainierungsprozess.
Genau. Aber wie läuft es denn, weil es gibt ja diese Prothesen schon, ne? Also wo du quasi über bestimmte Bewegungen dann diese Greifbewegung auslösen kannst, aber heute weitestgehend, sag ich mal, passiv, sagst du, dass es über...
Also nee, wenn wir jetzt über myoelektrische Steuerung sprechen, das heißt, ich nehme bestimmte Muskelgruppen, idealerweise jetzt irgendwie so einen Beugemuskel und einen Streckmuskel, da setze ich Elektroden an und messe praktisch den elektrischen Impuls und den kann ich dann umwandeln in die Bewegung, sodass ich mit einem Antrieb in der Lage bin, sage ich,
also es ist nicht mehr
rein diesen Muskel an, ich spanne diesen Muskel an und dementsprechend greife ich und kann das dann natürlich dann so weit machen. Ich greife natürlich selber nicht, also den Greifmuskel gibt es ja so nicht, ne? Mhm. Aber der elektrische Impuls kommt eben durch eine eigene Muskelanspannung, sage ich jetzt mal.
Das wäre sozusagen der Schritt, das wäre die lokale Lösung, also an der Stelle möglichst nah an der Prothese werden dann auf wie auch immer geartete Weise Signale abgefangen, Muskelsignale, wie du nennst. Und was ich aber dann natürlich viel spannender finde, ist die Frage, okay, wie wird das Ganze vielleicht dann auch zentralisiert in Zukunft, dass eben diese Steuerung natürlich dann nicht mehr nur durch diese lokalen Signale, sondern vielleicht in Zukunft, Neuralink hatten wir im Gedankenexperiment auch schon angerissen, dann tatsächlich auch über sowas wie Hirnsignale in Zukunft gesteuert werden können.
Auf alle Fälle, aber ich will definitiv, jetzt muss man aber schon sagen, dass das schon ein immenser Fortschritt ist, warum das auch vielleicht auch die bessere Lösung auch sein kann. Da habe ich mich auch ein bisschen eingelesen, weil es ist natürlich super integriert. Ne? Und dann, es geht ja am Ende des Tages bei einer Prothese auch um Integration. Mhm. So, und es gibt ja viele Prozesse bei uns, die laufen ja nicht über das Gehirn zwangsläufig so zentral ab. Ne? Mhm. Also, dass ich darüber noch bewusst nachdenken muss oder steuere. Ne? Mhm. Und gerade bei solchen Tätigkeiten ist das ja extrem gut, wenn ich das durch natürliche Nervenimpulse, Muskelimpulse letztlich dann steuern kann. Und da hat man, ich finde das mega spannend, weil man hat natürlich diese Unglaubliches, an der Stelle ja dann zeigt man schon, dass man hier verschmilzt Technik wiederum mit dem Menschen. Ne? Mhm. Auf einer möglichst einfachen Art und Weise. Und die Fortschritte sind wirklich gut. Ne? Also die sind wirklich, das sieht man auch, kann man sich viele Videos anschauen, da gibt es wirklich tolle Sachen. Und das ist ja noch nicht am Ende. Also wir reden jetzt hier von einfachen, und das kannst du ja alles noch weiter ausbauen. Ne? Mhm. Das ist ja alles ausbausfähig und total richtig. Was natürlich spannend wird, wenn ich jetzt sage, okay, ich steuere das jetzt wirklich mit einer komplexeren Informationswahl durch ein Brain-Chip-Interface, was wir alle schon so hatten an Themen, dann wird die Sache in Summe aber viel komplexer.
Ja, klar.
Viel komplexer, aber natürlich auch mit wiederum anderen Potenzial, was sehr, sehr, sehr spannend ist. Und wo natürlich auch solche Themen wie KI, weil, muss man sagen, bei den anderen Themen, KI spielt ja nur eine Rolle im Hintergrund. Also die ist ja gar nicht jetzt so sichtbar, sondern sie unterstützt sie, hilft das System. Aber da spielen natürlich solche Sachen wahrscheinlich dann nochmal eine ganz andere Rolle. Mhm. Ja. Also von daher glaube ich schon, dass dann so ein Thema wie KI in der modernen Prothetik zukünftig eine immer wachsende Rolle spielen wird. Ich denke auch, dass sie momentan vielleicht sogar noch ein bisschen unterschätzt wird, weil man sich sehr stark mit den mechatronischen Komponenten auseinandersetzt und mit dem Sichtbaren, sage ich mal. Aber ich glaube, das wird wichtig, weil du ja immer mehr dann analysieren kannst, komplexere Bewegungsmuster, komplexere Muster, jegliche Art, das muss ja nicht immer nur Bewegung sein, die automatisiert zu machen. Und dann glaube ich schon, dass wir da ein Riesenpotenzial haben, dass man von dem Nutzer indirekt praktisch einfach mitlernen kann und der Nutzer faktisch etwas machen kann, ohne bewusst es gelernt zu haben.
Die Frage ist natürlich da, für maschinelles Lernen brauchst du ja immer Signale, die dem System mitgeben, ja, das war jetzt in Ordnung oder das war jetzt nicht in Ordnung. Ja. Das wäre halt spannend, wie das dann bei sowas wie einer Prothese funktionieren soll, ohne dass der Nutzer jetzt, ich stelle mir jetzt vor, du hast eine App und musst dann Daumen hoch oder Daumen runter geben, ja, so ob jetzt dein Bein heute gerade gut funktioniert hat oder nicht. Das wäre, glaube ich, dann eher weniger ergonomisch. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist natürlich erstmal der Umstand, dass du Daten sammelst am Anfang, ja, und nicht notwendigerweise in der Prothese nur, sondern du brauchst ja beim maschinellen Lernen, bei KI brauchst du ja immer Daten, um trainieren zu können. Und diese Daten kannst du natürlich auch bei gesunden Menschen dann aufnehmen. Das wird bestimmt auch über solche Motion Capturing, Sensorik, die aufgebracht wird an dem jeweiligen Körperteil dann, um quasi so den idealtypischen Verlauf dann aufzunehmen. Also wie verhält sich ein echtes Bein beispielsweise, wenn man eine Treppe steigt, und das Ganze muss dann quasi übertragen werden auf die KI, die damit trainiert wird, plus dann diesen Verbesserungsmechanismus, dass sie auch immer besser werden
kann. Ja, und da habe ich zu meinem Erstaunen festgestellt, dass es tatsächlich, also wie du es beschrieben hast, tatsächlich jetzt ein kleiner Hype entstanden ist. Und zwar nicht im Sinne der Prothetik, in der klassischen Prothetik, sondern im Sinne der Robotik. Also gerade durch die Robotikentwicklung aktuell versucht man ja möglichst viel vom Menschen zu lernen, gerade humanoide Robotik, um dann eben die Robotiksysteme dann besser anzusteuern, smoother und menschähnlicher.
Ja.
Und das sind natürlich wertvolle Daten auch für das Thema Prothetik, ganz klar.
Und das ist tatsächlich dann jetzt so eine Win-Win-Situation, muss man sagen. Also weil natürlich Robotik ist ein Anwendungsbereich, der erstmal ökonomisch, wirtschaftlich gesehen natürlich deutlich größer werden kann als das Thema Prothetik. Hattest du ja gesagt, der Markt ist jetzt nicht so ultimativ riesig.
Er ist nicht so attraktiv.
Genau, attraktiv.
Ja, groß ist riesig, aber die Attraktivität ist,
Die
Attraktivität ist für kann man große Risikoinvestoren
und nicht ehrlicherweise auch, sag ich mal, limitiert in der Skalierbarkeit. Also es sei denn, du fängst jetzt an,
in Richtung sich da nicht Sekunden aktiv. Ne?
Genau. Und deshalb finde ich das so spannend, weil im Robotikbereich ist es genauso. Da werden jetzt Unmengen an Daten gesammelt, indem Menschen wirklich Tätigkeiten durchführen. Das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, wie viele Daten da gesammelt werden. Also ich glaube, seltener werden wirklich die Menschen komplett mit Sensorik an, sag ich mal, jedem Körperteil verbaut, um dann da die verschiedenen Signale aufzunehmen. Aber das ist quasi, es ist die notwendige Vorarbeit, die man leisten muss.
Ja, du hast ja Motion Capturing gerade angesprochen. Ja. Ich kenne das Thema schon Ewigkeiten, du wahrscheinlich auch aus Computerspielen. Man hat praktisch versucht, gerade in Sportspielen, Spitzensportlern oder Sportlern dann so einen Motion Capturing-Anzug, das ist wirklich wie so ein Anzug mit ganz vielen Sensoren und Punkten in so in einem bestimmten Raum, wo man dann praktisch die Bewegungen sehr exakt dann auffassen kann und digitale Modelle überführen kann, damit dann die virtuellen Modelle für den Computerspielen möglichst echt und Bewegungsabläufe gleich ausschauen. Wir selber besorgen ja auch gerade einen, und so unserem Überraschung hat mir der Kollege gesagt, der war dann gerade neulich in Niederlanden und wollte dort einen kaufen. Die waren alle ausverkauft durch Tesla.
Ach, krass.
So, und wer jetzt mal sich mit Tesla in letzter Zeit wieder intensiv beschäftigt hat, wir machen das ja gefühlt in jeder Folge mit Elon Musk, bei dem Thema kommen jetzt echt nicht so rum, dann weiß man auch, dass die gerade ihre Bots sehr viel über Motion Capturing auch ansteuern und sicherlich auch antrainieren, aber auch zum Teil auch ansteuern. Das war ja in vielen Events, die wir auch schon mal diskutiert haben. Hier hat man das ja auch sehr schön gesehen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass da wahnsinnig viele Daten gerade gesammelt werden. Mhm. Und vielleicht auch indirekt dann, ne? Oder unbewusst, aber die werden verwertet werden.
Da bin ich mir ziemlich sicher. das wäre ja, wie ich sage, das wäre eine Win-Win-Situation, wenn wir die Daten jetzt nicht nur für die humanoiden Roboter benutzen, sondern dann auch im medizinischen Bereich für das Thema Prothese.
Ich hoffe ja, dass am Ende des Tages nicht so das Thema Robotik, aber das ist jetzt für uns jetzt ein Nebenkriegsschauplatz heute, darin endet, dass jeder zu Hause so einen Roboter hat und mit Motion Capturing-Anzug sitzt irgendwo in Indien jemand und besteuert das. Die Ansätze gibt es aber.
Ja, hatten wir ja auch in unserer Folge schon besprochen. Das ist ja das, was jetzt verkauft werden soll ab nächstem Jahr mit dem Neo-Roboter. Halte ich auch für sehr creepy, darüber nachzudenken, dass du einen Roboter hast, aber der wird halt von einem Menschen irgendwo gesteuert, der dann ganz woanders sitzt. Aber ich meine, technisch ist das erstmal die Notwendigkeit, wenn die Roboter noch nicht so weit sind, dass sie autonom viele Dinge machen können, ist das aktuell dann der goldene Weg, das zu machen. Aber ich möchte sowas natürlich auch nicht notwendigerweise dann zu Hause haben.
Sven hat in seinem Gedankenexperiment, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber er hatte das Beispiel mit einem Schlagzeugspieler gerade ja gebracht, wo es besser ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hier der Halbmarathon in Peking momentan. Ja, da wurde auch praktisch komplett mit Robotern dann parallel abgelaufen und der hat jetzt einen Weltrekord aufgestellt. Also so schnell ist noch nicht mal ein Mensch gelaufen. Also es waren jetzt, ich habe es mit aufgeschrieben, also Halbmarathon-Distanz ist 21 Kilometer für diejenigen, die noch keinen gelaufen sind. Und er hat es in rund 50 Minuten absolviert. Mhm. Also besser als der menschliche Weltrekord, deutlich verbessert. Das ist schon extrem beeindruckend. Waren natürlich nicht alle da. Ich habe auch Videos gesehen von einigen Robotern, die schon an der Ziellinie gescheitert sind. Darüber quer, ich weiß, ob das gesehen hat, dass er wirklich umgefallen ist und in 1000 Teile gefühlt zerbrochen. Aber das war schon beeindruckend und das zeigt, so ein technisches System, da kann ich natürlich viel mehr noch optimieren als bei Menschen.
Ja.
Das ist hartes Training, ne? Aber beim technischen System geht das wahrscheinlich. Ja, da sind wir noch am Anfang, was solche Sachen angeht. Fand ich also schon extrem krass und zeigt auch, und war nicht letztes Jahr auch irgendwie die ersten Robotik-Olympiade und dergleichen. Also das Thema wird sich aufkommen und ich glaube, von dem Thema Robotik werden wir bei dem Thema Prothetik weitesten Sinne massiv profitieren. Ja. Weil da ist viel Geld drin, da wird gerade der Markt wahnsinnig entwickelt gerade. Und ich denke, mir kann mir das vorstellen, will aber einen warnenden Satz in meiner Recherche nicht so aufgenommen habe. Bei dem Robot habe ich ein technisches, geschlossenes System. Mhm. Bei einer Prothese oder auch einer intelligenten Prothese habe ich den Mensch mit dem technischen System als Gesamtsystem. Das macht die Sache schon schwieriger.
Ja, klar. Ja, ich glaube, dann bewegen wir uns in Richtung Cyborgs langsam, ne? Wenn jetzt Mensch und Maschine miteinander verschmelzen. Jason Barnes heißt der Drummer, den Sven erwähnt hatte. Und das Spannende ist, dadurch, dass er quasi wirklich den rechten Arm eine Prothese hat, kann er da beispielsweise auch zwei Drumsticks drin haben, die dann halt wirklich in ultimativer Geschwindigkeit genutzt werden können. Ist sicherlich auch eine neue Kunst, das dann auf die Art und Weise auch geschickt einzusetzen. Im Sport kennen wir es ja auch. Bei den Paralympics sieht man es dann ja auch, dass teilweise die Leute sogar leistungsfähiger werden, ne, durch bestimmte Prothesen.
Ja, das geht ja zum Teil dann so weit auseinander. Es gibt ja, ich habe seinen Namen nicht parat, aber den deutschen Weitspringer, der praktisch eigentlich viel zu gut ist für die Paralympics, muss man einfach so sagen. Aber im Wettbewerb, der normal nicht mitmachen darf, weil man natürlich dann gesagt hat, da kommt er mit so einer Carbon-Feder, die da eine bestimmte super Absprungmöglichkeit ergibt und dann ist das praktisch eine illegale Wettbewerbs- oder Wettkampfhilfe.
Ja, es ist natürlich eine Frage, ne? Also es ist irgendwie eine neue Kategorie, eine neue Form des Sports dann, wenn du sagst, okay, du nutzt ähnlich wie bei der Formel 1, ne? Du hast vielleicht gewisse Regularien, die du einhalten musst, aber innerhalb der Regularen kannst du halt so weit optimieren, wie du möchtest, ne?
Ja. Also, Das ist Spannende. Ich glaube, wir müssen auch mal so ein Thema machen, überhaupt Sport, Zukunft des Sports, wohin das die Reise gehen kann.
Werde ich dir so viel zu sagen.
Gut, du bist, glaube ich, nicht mal Beobachter. Aber ich noch. Aber du hattest schon angesprochen, Cyborg, Cyberware, Neuroprothetik, eher fachliche Begriff des Ganzen. Da ist es nochmal, da geht das Ganze ja nochmal einen Ticken weiter zu dem, was wir jetzt vorhin ja schon so angesprochen haben. Da haben wir wirklich eine direkte Kopplung an das Nervensystem. Mhm. Auch eine Integration, das Ganze, was ja, da hat man natürlich eine viel bessere Signal-Dekodierung. Da gibt es auch mittlerweile echt schon einiges an klinischen Studien. Wir haben über Neuralink ja schon auch zum Teil gesprochen. Aber da habe ich jetzt zumindest, was den Stand der Technik angeht, nicht gesehen, dass da irgendwie so eine ganz breite Anwendung schon gibt. Das ist sicherlich die Zukunftsmusik. Da können wir sicherlich nochmal drüber sprechen, wohin die Reise dort geht. Ich finde es grundsätzlich sehr faszinierend, das ganze Thema Neuroprothetik. Also, dass man diese Prothesen, dass man das direkt ans Gehirn, an das Nervensystem anbindet, sodass ich eben nicht mehr über die Muskelimpulse gehen muss, sondern tatsächlich über gedachte Aktionen, so wie wir das ja vielleicht auch an manchen Stellen machen. Und das, was ich bisher gesehen habe, das hat schon Riesenpotenzial. Also die Studien, die da rauskommen, zeigen, dass es extrem spannend sein kann, dass man das ansteuert. Aber wir sind hier noch mehr so im Laborstadium, muss man ganz klar sagen. Auch wenn wir hatten das ja auch schon mal hier, schon per Gedanken dann eine Maus steuern kann am Laptop. Also da gibt es schon, da ist glaube ich eine Menge in der Zukunft drin, aber das ist noch nicht jetzt State of the Art.
Ich glaube, das ist ja auch der Flaschenhals. Also ich glaube weniger die, sag ich mal, mechatronischen Systeme, die man dann damit ansteuern kann, sondern wirklich diese Signale in der Qualität erstmal zu erhalten, über diese aktuell Implantate dann auf dem Gehirn tatsächlich, wie bei Neuralink. Aber wenn wir das einfach weiterdenken, das eröffnet natürlich vollständig neue Möglichkeiten dann.
Absolut. Und vielleicht kommen wir da auch schon so ein bisschen an die Grenzen der jetzigen Technologie, um zu wissen, wo kann es eigentlich hingehen. Weil ich glaube, bei dieser Neuroprothetik sind die Grenzen noch relativ offensichtlich. Ne? Also die Integration in Menschen, wir hatten das ja auch bei Neuralink, da hatten wir auch das Thema, dass ja zum Teil diese ganz feinen Haarfädchen sich wieder trennen. Das ist eine sehr aufwendige Operation. Ist. Ja. Also das machst du nicht einfach mal so. Ich glaube, da sind wir einfach noch nicht bei irgendeiner robusten Alltagstechnologie. Bei den anderen Sachen, bei der Mechatronik, da sind wir da, aber da haben wir auch Herausforderungen. Gewicht muss weiter reduziert werden. Die Laufzeit hattest du schon angesprochen. Mhm. Gerade Akku. Ich glaube, würde mal sagen, also die Energieversorgung ist mit das krasseste Thema eigentlich bei diesen Sachen, das einfach sicherzustellen, weil das viel Convenience gibt oder eben dann nimmt, ne? Oder halt sogar gefährlich werden kann, wenn es dann einfach ausfällt oder das sind alles so Dinge, die schon sehr einschränkend sind. Also ich glaube, das ist eine ganz große Grenze, das Thema Energieversorgung. Eine zweite große Herausforderung habe ich gesehen bei dem Thema Daktilität. Also tatsächlich wirklich ist ja nicht damit getan, ich habe einen Impuls und ich greife was und dann greife ich das Ei und mache sie jetzt mal kaputt.
Ja, wir kennen das ja von den Robotern. Das ist tatsächlich eine sehr krasse Herausforderung. Also eine menschliche Hand ist dermaßen agil und filigran und kann
sensorisch, ne?
Genau, sensorisch natürlich. Und das über ein technisches System nachzubauen, ist tatsächlich immer noch eine sehr große Herausforderung. Natürlich versuchen die da sehr stark dran zu arbeiten. Man muss sich natürlich immer die Frage stellen, muss es die menschliche Hand sein oder kann es nicht etwas anderes sein? Im Bereich der Prothetik wollen wir natürlich schon uns möglichst nahe, zumindest Stand heute, an den menschlichen Körperteilen orientieren, damit wir sie auch möglichst gut ersetzen können. Aber auch das ist ja nicht notwendigerweise sag ich mal, eine Voraussetzung.
Da muss man unterscheiden, was ist Funktion? Also es ist einfach schlicht die Funktion und was ist aber auch Ästhetik und Selbstwertgefühl. Beim Thema Prothesen ist das ja ein ganz krasses Thema und deswegen glaube ich schon, dass man versucht, auch möglichst im Alltag es vielleicht nicht, dass man es sogar vielleicht gar nicht erkennen kann. Mhm. Also das kenne ich aus einer ganz anderen Ecke, so aus dem Geschichtsunterricht, was mich immer so nach dem Ersten Weltkrieg so total im Kopf geblieben bin, waren diese Männer ohne Gesicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Also die halt einfach durch die extremen Artilleriegeschosse und so, wo die Teile des Gesichtes mehr oder weniger weggeschossen, weggebombt waren und die praktisch keine Teilhabe mehr im normalen Leben hatten und dann hat man dann ja versucht, da mit solchen Gesichtsprothesen, mit den Möglichkeiten, Masken, die man damals hatte, so Masken und sowas. Also ich glaube, das spielt da schon immer sehr stark mit rein und ich glaube, wenn man dorthin kommt, das halte ich auch für eine Grenze, jetzt nicht technologisch, aber auch mit Technologien verbunden, aber dieses, ich habe eine Prothese und es ist völlig normal, weil es praktisch kaum erkennbar ist und auch oder so akzeptiert ist, dass man auch, ich glaube, da will man auch kein Mitleid oder irgendwas haben und man will auch nicht sein Lebensschicksal, warum einem eine Hand fehlt vielleicht, also man will das ja nicht, das ist ja total ätzend, kann es komplett nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo einfach diese Natürlichkeit, des menschlichen Vorbilds natürlich beibehalten werden müsste. Ne?
Ja, Stand heute natürlich.
Stand heute.
Die Frage ist, welche Richtung sich das entwickeln wird. Ne?
Da können wir wieder Cyberpunk spielen, wo man sagt, boah geil, ich habe hier so einen Cyberarm, der ist also noch viel größer und das sieht dann meistens auch so oft so unförmig auch aus. Ne? Ja. So mit dem einen rechten Arm kann ich ein Haus zeigen, mit dem linken kann ich noch nicht mal irgendwie eine Flasche hochheben, weil das noch die menschliche Hand ist. Aber das sind natürlich dann, das sprechen wir gleich, glaube ich, nochmal drüber, weil vielleicht das abzuschließen mit den Grenzen, typischerweise Grenzen heute sind aber auch sowas wie Robustheit. Also einfach, wie robust diese Systeme funktionieren, weil du in deinem Alltag möchtest du wenig Wartung haben. Du hast Schmutz, du hast Schweiß, du hast irgendwie, keine Ahnung, ich war gestern Geschäftsessen und mit meiner Klamsigkeit habe ich erstmal wieder hier eine Flasche Bier komplett über mich rübergeschüttet, über den gesamten Anzug und alles. Das war wieder ätzend, aber es passiert halt. Solche Dinge passieren und auch der Zufall passiert ja immer. Ne? Und ich glaube, Robustheit und Sicherheit, Verlässlichkeit, das sind auch, glaube ich, Themen. Und, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, jeder Mensch ist irgendwie doch anders. Ne? Von der Anatomie her, dann gibt es unterschiedliche Schmerzempfinden. Es gibt den sogenannten Phantomschmerz, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Also, dass ich immer noch in den Gliedern, die eigentlich amputiert sind, etwas spüre, wo man aber jetzt merkt, dass man gerade mit Neuroprothetik und solchen Sachen dann tatsächlich, dass sich auch die Nervenbahnen und die Plastizität des Gehirns da hilft, das dann umzuformen. Also dieser Schmerz kann auch was Positives sein, weil sich dann was verändert oder ist dann wahrscheinlich sowas was Positives, wo man dann eben mit solchen Themen tatsächlich dann gut beraten ist, auch in dieses Thema Prothetik zu gehen und man gemerkt hat, die Leute, die gesagt haben, ja gut, dann jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen, na gut dann, aber gesagt haben, ich habe keine Lust auf eine Prothetik, aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Die haben dann tatsächlich perspektivisch länger oder stärker auch mit solchen Phantomschmerzen zu kämpfen. Also es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, aber es gibt halt eben auch einige nach wie vor Themen, auch wenn man das diese ganze Ansteuerung, Elektronik, Elektroden leichter fallen, auch bei diesen myoelektrischen Effekten. Also da gibt es eine Menge zu tun.
Ja. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld und ich glaube, da lohnt es sich grundsätzlich auch reinzugehen, wenn man technisch interessiert ist. Also weil wirklich da die ganze Bandbreite an den technologischen Herausforderungen zu lösen ist, die wir auch in anderen Bereichen tatsächlich kennen. Ne?
Total. Und man muss am Ende des Tages sagen, beim Thema Prothesen ist oberste Devise zuverlässig und funktionsfähig und nicht, und die anderen Themen kommen sicherlich dann auch so ein bisschen nachgelagert. Und da, ich finde es auch sehr schön, weil wirklich, man sieht da, also es hat viel mit KI zu tun, aber KI spielt da, ist nicht die dominierende, sichtbare Rolle bei dem ganzen Thema Prothetik. Das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, das ist ja, ich glaube, das ist grundsätzlich, wenn wir über KI sprechen, war das ja in der Vergangenheit immer so, dass KI eigentlich eher im Hintergrund agiert hat und Funktionalität ermöglicht hat, die jetzt über klassische Programmierung nicht möglich gewesen wären. Jetzt hat KI natürlich ein, sag ich mal, Front-Row-Seat bekommen durch die neuen Entwicklungen im Bereich der großen Sprachmodelle. Aber grundsätzlich ist KI im Prinzip ein Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer.
Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, wenn wir uns ein bisschen anschauen, wo die Reise jetzt hingeht, dann kann man eigentlich da, was wir jetzt gerade geschildert haben, wahrscheinlich als erstes ansetzen, diese Herausforderung erstmal zu lösen. Das ist, glaube ich, auch das, was kurzfristig so ansteht. Das heißt, man ist eigentlich bei den klassischen Verbesserungen eher inkrementell vielleicht auch. Kleinere, bessere Sensorik, längere Laufzeiten, eine bessere Akkutechnologie, smoothere Aktorik von den Abläufen her. 3D-Druck ist ein großes Thema, um Individualität sicherzustellen.
Ja, erinnere ich mich auch. Es gibt vor allem auch viele Leute, die dann sich selber eigene Prothesen erstmal bauen. Das ist sicherlich auch ein Thema in Richtung Versorgungsungleichheit. Ne? Also es gibt Leute, die dann halt aus der Not heraus sich die eigenen Prothesen gebaut haben, auch häufig dann mit 3D-Druckern. Ist natürlich super spannend. Ich glaube nämlich gerade im Bereich Prothesen, auch sag ich mal bei sowas wie Zahnersatz, spielt 3D-Druck tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle.
Schnell und individueller.
Individuell, genau.
Ja, und wenn es auch nicht, oder auch zum Prototyping, sag ich mal, so ausprobieren und dann vielleicht einem anderen Material, was fester ist oder so. Aber selbst, also 3D-Druck ist ja so eine Technologie, die uns schon lange begleitet, die ja am Anfang auch sehr gehypt wurde. Und ich bin von der überzeugt, sie hat halt seine Daseinsberechtigung, weil sie wirklich ganz konkrete, gute Nutzen hat. Und ich glaube, da sind wir jetzt in den letzten Jahren schon längst in dem Bereich, wo 3D-Druck einfach als Basistechnologie super
für
angekommen ist.
Für solche Use Cases absolut. Ne? Also gerade wo du sagst, Stückzahl 1, Individualisierbarkeit ist da, das Austesten, ne? Also auch wenn es hinterher mit anderen Herstellungsverfahren dann hergestellt wird, das eigentliche Bauteil, aber die Geschwindigkeit, in der du dann iterativ vorgehen kannst, ausprobieren kannst, anpassen kannst, ist natürlich deutlich höher, wenn du auf 3D-Druckverfahren setzt. Von daher ist das, glaube ich, einer der spannendsten Bereiche, wo man diese Verfahren einsetzen kann.
Ich würde mal sagen, jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird da eine ganze Menge passieren, die man jetzt vielleicht erstmal gar nicht so wahrnimmt, sondern die Systeme werden einfach besser, zuverlässiger und haben diese großen Vorteile nochmal, die sie mit sich bringen.
Es ist ja, das hattest du am Anfang ja auch gesagt, bei Prothetik, das ist ein Bereich, der jetzt nicht so präsent ist im Alltag, zumindest für viele Menschen nicht so präsent ist. Ja. Anders als, sag ich mal, Konsumertechnologien, wo man das deutlich eher mitbekommt, was sich da tut. Und ich glaube aber, dass die Fortschritte da genauso ablaufen, wie auch im Konsumerbereich, nur dann eben halt vielleicht nicht so sichtbar sind.
Ja, definitiv. Also das ist definitiv der Fall. Und wenn wir so ein bisschen nach vorne gucken, dann sind die Themen, die wir gerade angesprochen haben, schon die Treiber. KI, die Robotik, die Neuroprothetik oder sagen wir mal Neurotechnik in Summe ist ja ein Themenfeld, was noch ganz jung ist. Ne? Also wo wir noch gar nicht so viel wirklich belastbar industrialisiert haben, sage ich mal, in Anwendungen. So, hat auch seine Berechtigung sicherlich, dass das nicht so einfach ist. Aber ich glaube, in dem Bereich, da geht eine ganze Menge. Das heißt, zusätzliche Lernsysteme, die wir mit einbauen, das wird ein Riesenthema. Wir werden das Thema Robotik, aus dem Thema Robotik unglaublich viel lernen, partizipieren können, auch in dem Bereich Prothesen. Nicht nur jetzt durch das Steuerungsthema, sondern auch durch die Materialerforschung, gerade im Bereich Robotik. Also da wird ja auch an Steifigkeit, an Materialien ja eine Menge gemacht, weil man möchte möglichst gute Systeme haben. Das geht ja direkt in den Bereich auch wieder mit auf.
Und was natürlich super spannend ist, ist, im Bereich Robotik haben wir teilweise ja ähnliche Herausforderungen oder ähnliche Optimierungsziele. Also auch das Thema Energieeffizienz, Größe, Gewicht sind exakt die gleichen Ziele, die wir dann auch im Bereich der Prothetik haben. Und hier profitiert natürlich dann der medizinische Bereich davon, weil im Konsumer- oder industriellen Bereich ist das Volumen höher, das skaliert besser. Das heißt, da werden wir sicherlich einen Geschwindigkeitsschub dadurch erleben, dass jetzt auch die Komponenten kleiner werden, leichter werden, besser werden, effizienter werden. Und das ist natürlich dann für den Bereich der Prothetik sehr gut. Wenn man jetzt nur aus dem Bereich Prothetik das Ganze entwickeln müsste, dann würde man das wahrscheinlich nicht in dieser Geschwindigkeit hinbekommen.
Genau, also ich glaube, dass jetzt das Thema Robotik am Anfang oder jetzt die sicherlich von dem Thema Prothetik viel profitieren konnte, weil da einfach länger und intensiver, und das war aber in der Vergangenheit auch schon immer so ein Wechselspiel, aber ich glaube, die wahnsinnig hohe Dynamik jetzt tatsächlich genau zu diesen Effekten, die du geschildert hast, führen wird, hoffe ich mir, kann man sich jetzt letztlich nur hoffen. Aber man kann es auch noch ein bisschen weiterdenken. Jetzt haben wir viel über Hardware und gleich gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu unseren Themen mal ganz kurz. Zum Beispiel digitale Zwillinge, kontinuierliche Optimierung von digitalen Modellen, auch von dem ganzen, von dem Mensch-Technik-System, von den Robotern, da macht man das jetzt. Ne? Und ich glaube, das wären auch Aspekte, dass ich eben tatsächlich ein digitales Modell, wenn ich jetzt eine Prothese habe, ständig eigentlich habe, es optimieren kann.
Ja genau, also dass der Hersteller halt auch Zugriff auf diese Daten erhält, um quasi das kontinuierlich zu optimieren. Also jetzt gar nicht im Sinne des selbstlernenden Systems, sondern auch im Sinne des, was kann ich noch besser machen in der zukünftigen Generation. Also letztendlich auch das, was wir zum Beispiel bei Tesla sehen, wo Daten gesammelt werden und kontinuierlich Software-Updates kommen, die gewisse Sachen verbessern sollen. Wir kennen das beim Handy, wir kennen das eigentlich mittlerweile bei allen Technologien, dass halt kontinuierlich daran gearbeitet wird, softwaretechnisch die Systeme zu verbessern, aber natürlich dann auch die nächste Hardware-Generation zu verbessern. Und das halte ich tatsächlich für einen sehr, sehr spannenden Anwendungsfall. Du hattest das Thema digitale Zwillinge erwähnt, also letztendlich ein digitales Abbild von einem physischen Produkt. Über Sensorik werden kontinuierlich Daten erfasst und ich kann quasi eine virtuelle Abbildung davon mir anzeigen lassen. Ich kann vielleicht auch Dinge simulieren, Dinge durchspielen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich glaube, dass wir jetzt also technologisch haben wir diese Möglichkeiten, das zu machen. Es ist im Prinzip nur eine Frage, das dann auch wirklich zu operationalisieren.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den 2030ern irgendwann diesen Wandel haben, dass die Prothese kein Ersatzteil ist, sondern praktisch ein integriertes System sein wird mit der ganz anderen Funktionalität, als wir es vielleicht vom Grundgedanken bisher so verstanden haben. Mhm. Und
da bewegen wir uns dann natürlich jetzt so in Richtung 6 Millionen Dollar Mann, ne? Also Selbstoptimierung und
lass uns doch mal nach vorne gucken. Genau, nach vorne gucken.
Ja, genau, weil das ist tatsächlich, bisher haben wir ja jetzt wirklich nur darüber gesprochen, medizinisch. Wir versuchen zum Beispiel Körperteile zu ersetzen und es möglichst nah an das Körperteilgefühl wieder heranzukriegen. Aber ehrlicherweise, das sehen wir jetzt auch, sehen wir bei dem Drummer, sehen wir im Sportbereich, die Prothesen müssen nicht notwendigerweise so aussehen wie ein Körperteil, wenn wir einfach nur über Funktionalitäten nachdenken. Und das hatten wir im Gedankenexperiment auch. Menschen, die jetzt plötzlich, also körperlich gesunde Menschen, die sich aber trotzdem dafür entscheiden, solche Prothesen oder Orthesen dann sich anzuschaffen. Das führt natürlich dazu, dass man bestimmte Sachen dann besser machen kann, schneller machen kann, vielleicht auch Dinge machen kann, die ein nicht enhanceder Mensch, sozusagen ein nicht verbesserter Mensch, gar nicht machen könnte. Und das wirft natürlich sehr, sehr viele Fragestellungen auf.
Ja, wir hatten das ja hier schon. Ich habe ja gesagt, ich war gestern beim Abendessen hier mit japanischen Partnern von uns. Und dann der eine war jetzt offensichtlich rumgesprochen, dass ich gerne Cyberpunk spiele. Mhm. Und in diesem Szenario, also der hat mich dann gleich angesprochen, er hat ja auch Cyberpunk komplett durchgespielt und wäre so klassisch spielen. Ich so, ja, cool. Aber das vielleicht für diejenigen, die es nicht gespielt haben, ich will jetzt ja gar nicht Werbung dafür machen, aber in dem Spiel geht es ja im Wesentlichen, jetzt will ich gar nicht die Story erzählen, aber im Prinzip lebt man dort in einem Szenario, in einer Welt, wo im Cyberware eine Frage des Preises ist und es auch erstrebenswert ist. Also jeder will bessere Cyberware haben. Und das ist dann nicht nur bionische Beine oder Arme, mit denen ich höher springen kann wie der 6 Millionen Dollar Mann oder 7 Millionen Dollar Frau, sondern das sind dann auch Dinge wie komplette neue Gehirnchips oder Updates, die damit drauflaufen. Also ein bisschen auch zu den Nachteilen, die sich ergeben. Das ist ja ein Szenario im Spiel drin, dass ich einen Chip reinbekomme von einer anderen Person und so entsteht das ganze Drama des Spiels, sage ich jetzt mal. Also das ist dann schon verrückt. Und es gibt dann auch unter den Leuten, die dann diese Cyberpunks dann letztlich sind, so eine Art Sucht. Also es ist eine Sucht, immer das Neueste zu haben und die beste Tech zu haben und am besten irgendwie die Tech vom Militär, ne, weil das halt irgendwie am krassesten ist, die dann wirklich in den Rückenmark dann integriert werden und sowas und aufwendige Operationen, da gehst du dann immer zu solchen Ärzten, wo
irgendwo im Keller, ne?
Nur irgendwo im Keller hin, wo du sagst, so eine aufwendige Operation, da wirst du auf alle Fälle an irgendeiner Sepsis dann sterben, also aber sei es drum, das ist ja jetzt alles Fiktion, aber der Gedanke, den verfolgen ja schon Leute. Also Leute würden das machen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Für diesen Preis einfach der überlegene gottgleiche Mensch zu sein, ne, in vielen Dingen. Und das ist dann schon eine nicht mehr technische Fragestellung, sondern wirklich eine ethische Fragestellung. Ja. Ganz, ganz vielen Stellen, mit der man dann konfrontiert ist, wenn es nicht darum geht, Nachteile auszubessern, sondern sich proaktiv Vorteile zu schaffen. Und vielleicht den letzten Satz zum Cyberpunk-Spiel, dann bin ich damit aber auch durch. Was dann eigentlich sehr krass oder auch in diesem Spiel, dann finde ich auch in der Vorlage von solchen Cyberpunk ist ja ein großes Szenario, eigentlich mal wiederkommt, dass das in der Regel nie gut ausgeht. Also umso mehr, umso eher drehen die Leute dann auch irgendwann durch. Also sie werden dann wirklich psychisch krank, bis hin, dass die sich dann mehr oder weniger selbst umbringen oder was auch immer, weil sie dann das Ganze nicht mehr vertragen können. Also das ist immer dieses warnende Beispiel auch mit dabei. Wir sollen nicht vielleicht dann auch nicht Gott spielen. Ne? Also es ist an irgendeiner Stelle dann sicherlich eine Grenze, die man irgendwann finden muss als Gesellschaft, die dann eine ethische Fragestellung ist, nicht eine technische Fragestellung. Ne?
Ja, also ich sehe da schon Probleme auf uns zukommen, sollten wir in diese Richtung uns entwickeln, weil, wie du sagst, also zumindest ein Teil der Menschen wird das in Anspruch nehmen wollen, wird es aktiv verfolgen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, wenn das so eine Art Dynamik annimmt, so eine Art Wettrenn-Dynamik, dass es wirklich quasi zu einem Zwang wird, zu einer Pflicht, quasi sich immer weiter zu verbessern, immer neue Komponenten zu kaufen und auszutauschen, damit man mithalten kann. Das wäre halt schon eher ein düsteres Szenario in meinen Augen.
Ja, so ein bisschen bewegen wir uns dahin, nicht mit der Prothese oder sowas, aber das Thema KI, muss man ganz klar sagen, das hat zumindest, was diese einigen Fragestellungen schon eine Ähnlichkeit, weil Leute sich massiv da aufrüsten.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht über Staaten sprechen, sondern wirklich Einzelpersonen. Man sieht das schon an Einzelpersonen, die sich da maximal drauf einstellen. Ich glaube, in unserer Hörerschaft sind ja einige mit dabei. Und dann gibt es auch Leute, die nicht nur unseren Podcast niemals hören würden, aber wahrscheinlich sich mit Technologie nicht so oder mit Themen so auseinandersetzen. Bei dem Thema KI geht gerade die Schere doch sehr weit auseinander. Und dann sieht man schon, dass das ja schon eine Entwicklung ist und auch bewusst von manchen Leuten. Also bewusst. Ja. Ich höre ganz viele, die mir erzählen hier, also ich benutze jetzt hier KI und brauche ich jetzt hier nicht mehr den und den und den und so. Das höre ich schon sehr oft mittlerweile.
Ja. Ja, definitiv. Also KI ist da eine gute Parallele, weil ich da auch genau drüber nachgedacht habe. Und da sehen wir das auch schon. Und ich finde, das ist insofern kein einfaches Thema, weil ich schon auch eigentlich dafür bin, dass wir als Menschheit uns weiterentwickeln, dass wir Innovationen haben und dass wir immer danach streben, mehr zu schaffen und mehr Dinge zu machen. Das ist sicherlich ein streitbares Thema. Aber ich glaube, wir als Menschheit, wir brauchen Ziele, wir brauchen irgendwie eine Sache, auf die wir immer hinarbeiten können. Wir hatten die Folge zum Beispiel Weltall ja auch. Halte ich für immer noch ambitionierte und sinnvolle Ziele, sich das zu setzen, wird wahrscheinlich nicht mehr jeder zustimmen. Aber das Problem ist, wenn es dann zu so einem Kipppunkt kommt. Also ich glaube, da muss man echt, das ist ein schmaler Grat, den man gehen muss, um zu verhindern, dass wir wirklich kippen in so eine Wettlaufgesellschaft, wo dann wirklich einige Menschen komplett abgehängt werden und andere Menschen dann wirklich oder einige wenige Menschen komplett davon profitieren.
Wir können es jetzt schon sagen, bei dem jetzigen System haben wir eine Versorgungsquote von 1 von 10. Also das wird ja dann praktisch eine absolute privilegierte, solche Lösungen wird das dann sein. Und es gibt ja auch einen Fachbegriff für diese Entwicklung, die dann irgendwann in so eine Form der Transhumanität, also man schafft eigentlich den neuen Menschen, den besseren Menschen, weil der ist nicht auf die körperlichen Zulänglichkeiten. Also das ist praktisch nicht der Zielzustand der menschliche Körper, so wie wir jetzt sind, sondern das ist praktisch schlecht, also muss viel besser sein. Mhm. Und diese Transhumanität, das ist ja auch ein Thema, was sehr stark mit KI zusammenspielt, dass man eine neue Form auch der Intelligenz und dann der Überlegenheit dann letztlich hinbekommt. Das spielt, glaube ich, in vielen Zukunftsszenarien immer ein Thema. Mhm. Ich selber, wenn ich mal so das skizzieren darf, was ich für mich hoffe und ich auch eher glaube, dass wir doch eher, das klingt jetzt zwar doof, aber eher in diesem Star-Wars-Szenario sind. Also tatsächlich dem Ersatz einfach medizinisch, technologisch so gut leisten können, dass kein, aber niemals, also bei Star Wars ist ja kein durch die Gegend rennen und sagen, ich hack mir die Hand ab, weil ich wollte eine bionische Hand haben. So, und das muss das Ziel sein, dass wir in so einem Level bleiben. Nicht, weil wir technologisch nicht besser gehen können, sondern weil wir auch ja mit unseren Ressourcen, mit denen wir als Menschheit investieren, wir sehen ja, wir können ja nicht alle Themen ja gleichzeitig angehen, dass wir gucken, was sind wirklich die Prioritäten, was sind die Ziele, was sind die Karotten, denen wir als Menschheit hinterherjagen. Das kann auch der Weltraum sein, aber das muss nicht die Transhumanität letztlich am Ende, letzten Endes sein. Ne?
Ja, also ich habe da tatsächlich auch die gleiche Meinung wie du. Ich kann mir das sehr schwierig nur vorstellen. Für mich klingt das sehr düster und dystopisch. Aber es gibt halt Leute, die tatsächlich darauf hinarbeiten und es wird sicherlich eine gesellschaftliche Herausforderung zu sein, das irgendwie so in die Waage zu bringen. Ich sage das ja öfters, ich bin jetzt auch kein Freund von Regularien, von übermäßigen Regularien, aber auch hier ist dann irgendwann die Frage, ne, wie viel lässt man zu, wie viel ist tatsächlich auch zugänglich für die Menschen, weil das Schlimmste, was wirklich passieren kann, ist, dass das so eine Mehrklassen, also noch eine viel schlimmere Mehrklassengesellschaft wird, als wir jetzt ohnehin schon haben.
Ja. Ich mache jetzt nochmal ein ganz düsteres Szenario auf, fast schon zum Abschluss. Jetzt haben wir über viele Körperteile gesprochen, jetzt lass uns nochmal über das Gehirn sprechen. Also wenn wir irgendwann mal in der Lage wären, das Gehirn zu ersetzen oder, also ne, Prothese fürs Gehirn, der eine oder andere könnte es gut gebrauchen, aber also, das habe ich jetzt nicht gesagt, es ist tatsächlich so, das kann man in die andere Richtung auch denken, dass ich praktisch das Gehirn eines Menschen weiter nutzen kann, jetzt in einem technischen System oder gar in einem anderen biologischen System. So, also in einem anderen Menschen oder sowas. Und ich glaube, das sind die Punkte, wo es echt creepy wird, ne? Wo es, glaube ich, echt, also da tue ich mir auch sehr schwer, wir sind ja sehr technologisch offen und ich glaube, ich für mich ist das Thema Prothetik, als ich es gehört habe, wir machen das, da klang das für mich erstmal so relativ unspektakulär. Ja. Ne? Und wenn man sich dann damit aber beschäftigt und sieht, dass das ja auch tatsächlich so massive Auswirkungen haben kann, ne? Und dann finde ich das schon ein richtig krasses Thema. Ne? Also man hat halt immer, es kommt darauf an, welches Körperteil man im Kopf hat, über das man gerade spricht. Und viele haben diese Überlegungen. Ne? Viele haben ja die Überlegungen, ihr Gehirn zu digitalisieren und einzunehmen. Oder wir bauen jetzt alle ChatGPTs von uns, also ne, die das dann uns nachahmen. Und dann können wir dann irgendwann in 150 Jahren, wenn wir jetzt 3 Millionen irgendjemandem zahlen, vielleicht können wir uns darauf verlassen, dass wir dann in 300 Jahren irgendwo mal wiederbelebt werden auf irgendeinem technischen System und wir sind praktisch wieder da. Und also das ist schon verrückt.
Ja, halte ich auch für tatsächlich eine sehr düstere Zukunftsvision. Es wird ja aber wirklich auch hart diskutiert. Also wir hatten ja hier unseren guten Freund, wie heißt der? Der The Singularity is Near. Jetzt habe ich den Namen gerade vergessen.
Ray Kurzweil. Der hat ja auch das Transhumanismus, das Buch hergeschrieben.
Genau, ja. Ray Kurzweil, der ja tatsächlich über solche Dinge schon seit langem auch schreibt und der im Prinzip davon überzeugt ist, dass wir immer weiter auch verschmelzen werden mit diesen technischen Systemen als Menschheit und das quasi so darstellt, als wäre das so die logische Weiterführung. Ich merke das ja, habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon gesagt, ich merke das ja durch die Benutzung von KI-Systemen auch schon, dass es immer wieder Bereiche gibt, wo ich dann doch sage, okay, da will ich dann doch irgendwie wieder den Menschen dahinter sehen und vielleicht auch die menschliche Ineffizienz, jetzt gerade wenn es nicht um wirklich nur reine Produktivität geht, sondern auch um solche Bereiche wie Kunst, dann merke ich schon, dass ich mir das sehr schwer vorstellen kann, dass wir irgendwann in diesen Modus kommen, dass wir tatsächlich uns auch selber nicht nur durch externe Gerätschaften verbessern, KI-Assistenten, der quasi sozusagen mein externes Gehirn darstellt, der kann sich an alles erinnern, dem kann ich alles füttern. nutze ich ja auch so auf diese Art und Weise und halte das für eine sehr, sehr gute Hilfestellung. Aber an dem Punkt, wo das immer weiter verschmilzt und du dann wirklich irgendwann sagen kannst, okay, was ist denn jetzt noch der menschliche Teil davon und was davon ist dann jetzt vielleicht automatisiert oder die KI, das ist, also ich finde das sehr, sehr düster und kann mir das sehr schwer vorstellen und hoffe einfach, dass wir da vielleicht noch nicht so schnell hinkommen in diesem Bereich.
Ja, ich kann mich dem in vielen Punkten anschließen. Ich glaube, wir haben jetzt schon eigentlich ganz gut gezeigt, technologisch ist das Thema super spannend und ist auch total wichtig. Und es gibt ja auch diesen unglaublich hohen Bedarf. Also das nochmal, ne? Es ist ja die Frage, wo biegen wir ab bei dem Thema Prothetik zukünftig ab? Biegen wir ab Versorgung des Bedarfes, des Leides, sage ich jetzt mal ganz bewusst, auf der einen Seite. Das wäre das meiner Meinung nach das Wunschszenario. Wir setzen alles darauf ein, Alltagstauglichkeit, Identitätsbeibehaltung und öffnen diese Büchse der Pandora nicht, wo wir in diese andere Ecke gehen würden, der Transhumanität. Genau. Und
weil einen Umstand haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich glaube, der halt fatal wäre, nämlich wenn das Ganze in Richtung Consumer geht und jeder kann sich diese Sachen dann einkaufen, ist das natürlich auch hinterher die Frage, kommt das dann überhaupt noch bei den Leuten an, die es brauchen? Also wie würde dann die Versorgungssicherheit aussehen? Natürlich kann sich das in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Die Systeme können vermeintlich vielleicht auch günstiger werden, dadurch, dass sie massenhaft produziert werden. Aber es kann halt auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ne?
Ich kann ja jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, was so Hilfsmittel, da reden wir noch nicht über Prothesen, Kosten. So, also das muss man ganz klar sagen, das geht nur in einem sozialen System vernünftig. Also alleine ein Kindersitz, du kannst den Kindersitz dir vom selben Hersteller kaufen für 100 Euro und nimmst ihn als Reha-Sitz, dann kostet ein Reha-Sitz also jenseits der 3.500 Euro. Und da reden wir nur über den Kindern. So kannst du es durchgehen. Ne? So.
Okay.
Weil die alle Spezialitäten, das sind alles, ich will nicht sagen Einzelfertigung, aber in ganz kleinen Serien, die haben natürlich dann, zum Beispiel unser Kindersitz hat noch zusätzliche Gurte, so ein 5-Punkt-Gurt, was du dann typischerweise irgendwann nicht mehr hattest. Da gibt es dann gar keinen Anbieter in dem Bereich, wo du findest einfach nichts. Ne? Dann ist es sicher, das geht natürlich getestet. Ne? Das sind alle Spezialanfertigungen. Mhm. Das heißt, das geht so durch. Und das kannst du jetzt durch alle Sachen, dann kannst du mit dem Stuhl gehen, das brauchst du ja nicht nur einen Stuhl im Auto, brauchst einen Stuhl auch so. Das schaffst du als Einzelperson ohne Gemeinschaft, wirst du, selbst wir, würde ich sagen, finanziell irgendwann könntest du es, glaube ich, nicht leisten, ne? Weil das einfach alles um ein Vielfaches extrem teuer ist. Und das wird bei den Prothesen, das ist ja ähnlich, ne? Also der immer noch die Mehrzahl der Menschen braucht ja keine Unterbeinprothese. So eine Unterbeinprothese, die wird einiges kosten und hast du morgen einen Autounfall oder weiß ich was, verlierst es, hast du, keine Ahnung, 250.000 Euro, um dir so ein System dauerhaft zu leisten. So, das sind ja Dinge, die wir als Gesellschaft bisher für uns entschieden haben, dass wir das machen wollen. Das ist auch für mich, wo ich immer sage, da glaube ich an das soziale Gesundheitssystem volle Kanne. Das muss so sein, weil sonst haben wir da wirklich, also das wäre sehr, sehr unfair und wir haben uns letztlich darauf auch hier gehabt, aber im Rest der Welt ist es halt heute schon nicht so. Und deswegen muss man da, glaube ich, unterscheiden zwischen Ländern, die schon ein soziales System haben, was ich einen absoluten Fortschritt der Menschheit finde, auch bei allen Problemen, die wir auch aktuell haben und das und Reformen, da gibt es ein unterschiedliches Verständnis momentan, was eine Reform ist. Ich habe da eine andere Erwartung als das, was momentan so diskutiert wird. Eine Reform müsste ein Befreiungsschlag sein und nicht, wir bessern da und da mal im Mühen nach und schaffen eigentlich den nächsten Problemchen damit. Aber nichtsdestotrotz können wir da froh sein, ich bin da froh, sage ich ganz offen, dass wir sowas haben.
Ja, ich sehe das auch wie du. Also ich glaube tatsächlich, dass das einfach eine Errungenschaft ist, der Menschheit zu sagen, okay, wir etablieren Systeme in unserer Gesellschaft, die dafür sorgen, dass jeder eine medizinische Versorgung erhalten kann, die gut genug ist. Man kann sich über die Details streiten, wie du sagst, und über die einzelnen Umsetzungen, aber ich halte das tatsächlich auch für den genau richtigen Weg. Und deshalb für die Prothetik würde ich mir wünschen, natürlich, dass als erstes die Menschen wirklich von den Fortschritten auch profitieren, die diese Systeme tatsächlich benötigen, um dann wieder ein besseres, unabhängigeres Leben führen zu können.
Definitiv. Und vielleicht zum Abschluss, jetzt haben wir wieder fast schon so eine philosophische Folge zum Ende hinbekommen. Aber tatsächlich, was ich in meiner Recherche dann tatsächlich mir gedacht habe, an irgendeinem Punkt, wenn man sich so die Sachen dann durchguckt, wofür es gibt tragische Unfälle, ne? So. Aber eine Vielzahl der Bedarfe sind ja vermeidbar. Sind wir als Menschen, sind Kriege, Das ist sehr viel Kriege durch Minen, also Landminen sind das ein Riesenthema. Diabetes, Thema, also Dinge, die vermeidbar werden durch präventive Maßnahmen. Und das, ich will jetzt kein Wort gegen gute Prothetik, wir sollten da weitermachen, aber wir könnten auch den Anteil, also den Bedarf, den könnten wir auch runterdrehen, indem wir uns an manchen Dingen mal vernünftiger auch als Menschheit da auch anstellen. Und das ist jetzt zwar super allgemein, aber faktisch, das ist das, was ich auch letztlich gefunden habe, sind es eigentlich Dinge, die, wo wir wissen, woher der Bedarf überhaupt kommt. Und es sind auch vermeidbare Sachen dabei. Ja. Zumindest auf dem Blatt Papier vermeidbar. In der Realität weiß jeder, dass das nicht so einfach ist.
Ja, ja, das hat ja halt tatsächlich auch gedacht, ne, dass das Thema Prophylaxe natürlich weiter ausgebaut werden muss. Und also Prophylaxe auf medizinischer Ebene, um die medizinischen Ursachen tatsächlich zu bekämpfen, die dann dazu führen, dass Menschen zum Beispiel Körperteile verlieren. Und das, was du angesprochen hast mit den Landminen beispielsweise und Kriegen, ich glaube, kein Mensch sagt, er wünscht sich, dass sowas existiert und dass sowas verwendet wird. Die Realität ist, wie du sagst, deutlich komplexer, aber es wäre tatsächlich auch eine Errungenschaft, wenn wir hier die Anzahl der Verletzungen tatsächlich drastisch reduzieren könnten.
Definitiv. Also von daher haben wir jetzt so ein bisschen mit so einem schwierigen Thema dann geändert. Das ist meistens immer keine Absicht, aber irgendwie passiert das manchmal bei uns. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach auch ein Fakt, in der Zeit, in der wir leben, vielleicht auch vor 15 Jahren vielleicht weniger denkbar waren als jetzt. Heute zumindest für mich ist es deutlich sichtbarer, wie schwer es ist, sich, sag ich mal, auch an solchen, also eigentlich sind ja Landminen an vielen Stellen ja eigentlich geächtet und zu Recht auch verboten, aber wir sehen jetzt momentan, wie hilflos die Weltgemeinschaft eigentlich ist. Deutlich transparenter als vielleicht in der Vergangenheit. Von daher ist das dann tatsächlich eigentlich ein trauriges Thema, dass wir da das so haben. Ne? Muss man ganz klar sagen.
Aber zumindest können wir ja sagen, dass auf technischer Seite die Fortschritte da sind, weiter Fortschritte gemacht werden. Das Thema Robotik finde ich einen sehr, sehr wichtigen und spannenden Punkt, wird das hoffentlich auch mit beflügeln, sodass wir in Zukunft tatsächlich da noch bessere Systeme haben werden für die Leute, die dann auch benötigen.
Definitiv und vielen Dank nochmal an Sven für das Thema Prothetik. Also ich habe am Anfang da echt erstmal gedacht, ja gut, dann gucken wir mal. Aber ich finde das Thema hat mich jetzt auch in der Recherche, jetzt auch in dem Gespräch mit dir extrem bewegt, weil so viel zusammenkommt. Technologie, KI, also KI, Gesellschaft, alle Themen findet sich da alles in jeglicher Form, technisch, als auch was die Auswirkungen zusammen. Und deswegen fand ich das extrem spannend und einfach auch von der Motivation her natürlich ein unglaublich wichtiges Thema. Ne?
Ja. Ja, auch von meiner Seite danke Sven und falls ihr grundsätzlich Ideen für Themen habt, Themenwünsche, schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht, schickt uns einen Prompt für Genie.
Ja, oder meldet euch einfach erstmal, wenn ihr eine Idee habt, das ist ja auch möglich und dann nehmen wir eine Sprachnachricht auch gerne mit euch nochmal gemeinsam mit auf, daran soll es dann nicht scheitern, also wir sind echt gerne dankbar und binden gerne euch stärker noch mit ein in weiteren Themen und und stellt jetzt vor allem die Diskussion auch klar hier, also vielleicht haben wir auch, wir sind keine Mediziner, ne? Ein paar Sachen nochmal da, vielleicht.
Ja, hier haben wir uns heute, glaube ich, tatsächlich auf dünnem Eis bewegt.
Das ist so, also von daher immer wieder gerne, wir sehen das auch an manchen Folgen, ich werde ja auch ganz oft immer verbessert, ich habe damit überhaupt gar kein Problem mit, weil man muss auch letztendlich sagen, man ist im Redefluss, man erzählt viele Dinge hier über eine Stunde und nicht alles, was ein Professor sagt, ist immer gleich total richtig. Da bin ich selbstkritisch genug, Tommy, du auch. Also von daher, die Diskussion ist aber immer fair und spannend mit euch. Und von daher freut mich, wenn euch die Folge dann gefallen hat.
Und damit freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.
Ciao.
Bis dahin.
Okay.